Flurfunk, Neues über Corporate Podcasts.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Flurfunk, Neues über Corporate Podcast. Und wie immer am Anfang mein kleiner Disclaimer. Mein Name ist Oliver Kramer und wenn ihr für euer Unternehmen, eure Organisation, euren Verband oder Verein einen Podcast starten wollt, dann sprecht mich einfach an. Schaut mal auf meine Website wellenrauschen-mv.de. Dort sind auch meine ganzen Leistungen und Angebote. Aber jetzt zu unserem heutigen Gast. Das ist der Andreas Maurer, Head of Public Relations bei IONOS und Host des gleichnamigen Podcasts Inside IONOS. Erstmal herzlich willkommen, lieber Andreas. Schön, dass es geklappt hat.
Hallo Oliver und vielen Dank für die Einladung.
Der Podcast heißt ja Flurfunk, Neues über Corporate Podcast und richtet sich ja eigentlich an Solo-Selbstständige, kleine und mittelständische Unternehmen. Bei IONOS überschreiten wir ein wenig die Schwelle, weil als ich da mal ein bisschen geschaut habe, ihr seid schon ein großer Player, Tochtergesellschaft natürlich vom international agierenden Konzern, börsennotiert. Ja, Andreas, das kannst du vielleicht am besten, stell dich erstmal vielleicht kurz vor, was tut IONOS?
Wir haben IONOS unter dem Namen 2018 gegründet. Früher hieß das Ganze 1&1 Internet SE und 1&1 ist natürlich wahrscheinlich noch viel mehr Leuten ein Begriff. Und wir hatten irgendwann die Situation, dass 1&1 eben Webhosting gemacht hat und DSL und Mobilfunk. Und wir kommen eigentlich aus dem Hosting-Geschäft, das was heute Cloud ist. Aber weil natürlich das DSL-Geschäft viel stärker gewachsen ist und Mobilfunk, wurde die Marke damit immer stärker verknüpft. Und dann haben wir gesagt, es macht einfach Sinn, dass wir für unser Hosting-Geschäft eine eigene Marke schaffen und daraus ist dann eben IONOS entstanden. Gleichzeitig haben wir aber auch unser Geschäft noch ein bisschen erweitert. Ursprünglich war es eben klassisches Webhosting, das heißt eine Homepage, ein Online-Shop, eine Domain. Und inzwischen bieten wir aber auch tatsächlich eine sogenannte Enterprise-Cloud-Lösung an. Das heißt sowas, was man von den sogenannten amerikanischen Hyperscalern kennt. Das heißt, wo auch größere Unternehmen wirklich komplette Unternehmens-IT-Infrastrukturen in die Cloud packen können. Und das zusammen ist eben IONOS. Das sind auch diese beiden großen Geschäftsfelder, die wir haben.
Und welchen Bereich verantwortest du da?
Ich leite das PR-Team von IONOS. Das heißt, wir machen erstmal klassische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, haben jetzt auch so ein bisschen das Thema Social Media wieder mit dazu bekommen. Ich mache auch die PR-Kommunikation für die IONOS Group. Das ist eben genau der Teil, den du erwähnt hast, der börsennotiert ist. Und mittlerweile eben zu dieser IONOS Group gehören auch eine ganze Reihe von Marken, die man in Deutschland vielleicht gar nicht so kennt. Das sind überwiegend Player im Ausland, wie in Polen beispielsweise HomePL, in England Fasthosts oder in Spanien Asis. In Deutschland ist vielleicht noch Strato bekannt als Marke, die auch seit einigen Jahren zu unserem Konzern gehört.
Ja, also da können wir jetzt mal ganz kleine Schleichwerbung machen. Also ich hoste auch bei Strato, deswegen da hatten wir auch schon mal einen kleinen Austausch zu gehabt in unserem Vorgespräch. Strato, glaube ich, kennen viele dann auch mittlerweile aus der Fernsehwerbung als bekannten Webhosting-Anbieter unter anderem. Ja, dann lass uns doch schon mal gleich zu unserer ersten Rubrik kommen.
Podcast Liebe.
Ja, Andreas, Podcast-Liebe, das ist immer so schön, die Umschreibung. Wie begann denn deine erste Liebe mit Podcast? Was waren deine ersten Berührungspunkte? Kannst du dich überhaupt noch erinnern? Ist das schon eine Weile her?
Das ist auf jeden Fall eine ganze Weile her. Ich überlege jetzt gerade, ob es vor oder nach 2010 war, aber irgendwann so um den Dreh rum. Und tatsächlich bin ich, glaube ich, damals über Twitter auf das Thema gestoßen, weil ich kann mich erinnern, der Moritz Metz, ich weiß nicht, ob der was sagt, ein Journalist vom Deutschlandfunk und auch Podcaster, der hat mal irgendwann auf Twitter was gepostet, dass ein Kumpel von ihm gerade bei Leo Laporte, einem bekannten Podcaster in den USA, sitzt und da haben die ein Live-Gespräch gemacht. Das fand ich super spannend, habe mir das angeguckt und das war tatsächlich dieser Podcast von Leo Laporte, der hat ein eigenes Podcast-Netzwerk aufgebaut, Twit. Das war für mich eigentlich so der Einstieg, also ein US-Podcast. Und dann habe ich mich einfach durchgehört und bin eben auf immer viel mehr Podcasts gestoßen und habe also seitdem eigentlich jetzt auch in meinem Podcatcher auf dem Handy immer zwischen 150 und 200 Episoden in der Warteschleife.
Wow.
Sodass, wenn mir mal irgendwann langweilig wird, ich mich auf jeden Fall beschäftigen kann.
Ja, also das hört sich auf jeden Fall danach an. Hast du vielleicht ein, zwei Namen für uns? Ich werde ja auch immer ständig in irgendwelchen Podcasts, wo ich zu Gast bin, gefragt und muss dann erstmal überlegen, oh Gott, naja, man hört schon, man hat so seine Klassiker. Ist das bei dir sehr techie, sehr techlastig?
Gar nicht mal so. Also ich würde sagen, ich höre tatsächlich viele der klassischen Laber-Podcasts, wobei ich dann schon gucke, dass das nicht nur Gelaber ist, sondern auch um Themen geht. Alles gesagt als Interviewformat ist tatsächlich immer noch einer meiner Lieblingspodcasts und da finde ich vor allen Dingen spannend, in Folgen mit Leuten reinzuhören, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Oder wenn es um Politiker geht, die mir vielleicht gar nicht nahestehen, weil eigentlich immer interessante Erkenntnisse rauskommen. klassisches Laberformat, das ich regelmäßig höre, ist Wir müssen reden. Das sind zwei Berliner Jungs, die wirklich auch so die Tages- und Weltpolitik diskutieren. Und im Technikbereich habe ich tatsächlich gar nicht so viel regelmäßig auf dem Schirm. Da steige ich eher, wenn ich mal was mitkriege, in einzelne Episoden ein, über die ich dann in der Regel eben auch auf Social Media aufmerksam gemacht werde. Da abonniere ich dann nicht unbedingt gleich den ganzen Podcast, aber bei Interesse höre ich auch rein. Ein Podcast, der sowieso die Grenze zwischen Wirtschaft und Technik vielleicht ein bisschen spannt, ist Elon Inc. von Bloomberg. Den höre ich jetzt, glaube ich, auch schon seit 2 Jahren oder so. Ist natürlich jetzt nach den aktuellen US-Wahlen nochmal viel interessanter und brisanter geworden, wo man wirklich so den Blick hinter die Kulissen auch ein bisschen bekommt.
Aber du hast es eben auch so indirekt gesagt, Auffindbarkeit ist immer noch ein Thema, ne? Also wie stößt man eigentlich selbst auf Podcasts? Das ist immer noch irgendwie Social Media, irgendwas, irgendjemand, dem man folgt, der teilt irgendwie durch Zufall mal was. Du hast X angesprochen, also vormals Twitter. Auf LinkedIn wird einem vielleicht, also bei mir geht es so, in meiner Podcast-Bubble, in der ich ja dann nun auch so dann drin bin, wird öfters mal was empfohlen, auch gerade in diesen aufwendig produzierten Formaten, Storytelling-Formaten, das höre ich persönlich sehr gern. Aber es ist dann oftmals immer noch sehr viel Zufall, ne? Weil diese Suchfunktion bei Spotify, also ich werde mit der nach wie vor nicht so richtig warm und bei Apple gibt es zwar auch Kategorien, aber so richtig, dass man da tagtäglich drin schauen würde, ist es ja auch nicht, ne? Wie es eigentlich gewollt ist.
Genau, also am ehesten suche ich tatsächlich dann auch in meinem Podcatcher im Verzeichnis, wenn ich wirklich nach einem bestimmten Thema oder einem bestimmten Gast beispielsweise suche. Aber wie du sagst, das meiste läuft über Empfehlungen, sei es jetzt persönliche Empfehlungen, dass wir bei uns im Team auch uns irgendwas zuwerfen, was gerade jemand entdeckt hat, oder eben auf Social Media, wobei ich sagen muss jetzt X Twitter, da bin ich jetzt seit über einem Jahr runter. Im Moment ist eigentlich die große Social Media Plattform, auf der ich mich bewege, über die wir ja auch den Kontakt gefunden haben, LinkedIn. Und als Twitter-Ersatz quasi Blue Sky. Und da kommen jetzt mittlerweile, also Blue Sky ist ja auch im Zuge der US-Wahlen letztes Jahr nochmal massiv gewachsen. Mhm. Und mittlerweile ist es wirklich ein guter Ersatz. Und da kommen eben auch regelmäßig mal Podcast-Empfehlungen rein.
Sehr, sehr cool. Ja, Andreas, Podcast selbst zu hören ist immer das eine. Das selbst zu tun ist vielleicht nochmal, wie wir oben im Norden sagen, ein anderer Schnack. Wie kam dann dieser Schritt zustande, dass ihr bei IONOS gesagt habt, Podcast ist für uns spannend, für die Kommunikation. Ja, wie habt ihr euch diesem Thema genähert? Vielleicht erstmal zu dieser Idee erstmal. Wie wurde die geboren? Das ist ja schon ein Weilchen her. Für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, also den Podcast gibt es seit März 2020. Da war vielleicht auch noch mal ein bisschen Vorplanung bei. Lustigerweise genau mit Ausbruch der Corona-Pandemie. Ja, nimm uns einmal damit, bitte.
Genau, vielleicht gerade der Rückblick. Also ich habe tatsächlich auch vor 2 Wochen, glaube ich, von Podigy die Glückwunschmail bekommen zu 5 Jahre Inside IONOS. Fand ich sehr schön und war auch nochmal eine schöne Erinnerung. Und es war tatsächlich so, wir haben die allererste Folge, glaube ich, eine Woche vor Ausbruch der Pandemie in Deutschland aufgenommen, noch vor Ort persönlich. Und das war dann für lange Zeit eben erstmal die letzte persönliche Aufnahme. Das heißt, wir mussten dann erstmal sehr schnell auf Remote umsteigen. Die Historie, wie wir dazu gekommen sind, ist eigentlich ganz lustig. Also wir haben schon, ich glaube, 2 Jahre vorher mal angefangen, über ein internes Podcast-Format nachzudenken, jetzt für unseren Konzern. Haben da mal einen Piloten aufgenommen mit ein paar auch Podcast- und interessierten oder radioerfahrenen Kollegen. Und irgendwie ist das dann aber eingeschlafen. Und Ende 2019 hatten wir dann irgendwie ein PR-Projekt, wo wir einfach, ich glaube, die Predictions 2020 und den Rückblick 2019 aufnehmen wollten, beziehungsweise für ein Interview aufbereiten wollten, für einen Pressetext. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir da jetzt einen Text schreiben und wir müssen irgendeinen Experten befragen, lass uns doch einfach eine Videokamera mitlaufen. Dann haben wir schon mal ein Stück Content. Das haben wir gemacht, das lief auch sehr gut. Und dann haben wir nochmal weitergedacht, okay, Video habe ich halt immer noch das Problem, dass ich in der Regel schneiden muss. Ich habe höheren technischen Aufwand, ich brauche Licht, brauche guten Ton, braucht gutes Bild. Plus eben viele Leute haben auch Bedenken, vor eine Kamera zu treten. Wollen wir sowas nicht stattdessen mit Audio machen und mit Podcast? Und das war eigentlich so der Aufhänger, dass wir gesagt haben, wir als PR-Leute, wir leben davon, dass wir mit den Experten bei uns im Unternehmen sprechen, dass die uns ihr Fachwissen weitergeben. Und warum sollen wir das immer nur aufschreiben, sondern warum nehmen wir das nicht gleich auf? Und daraus ist dann eben die Idee zu Inside IONOS entstanden. Wir haben auch das bewusst breit gehalten. Also ich glaube, wir haben als Tagline Informationen über IONOS und die Hosting-Industrie. Ich habe ja eben gesagt, wir haben so 2 große Geschäftsbereiche. Einmal dieses klassische Hosting-Feld, wir nennen das Web Presence and Productivity. Und das andere ist das Cloud, wo es eher um größere Unternehmen geht. Das ist natürlich ein Spagat. Und wir haben aber bewusst gesagt, wir wollen uns im Moment erstmal nicht auf eine Gruppe festlegen, sondern quasi aus unserer Industrie allgemein berichten. und nutzen das eben als Vehikel wirklich auch für andere PR-Maßnahmen und Aktivitäten.
Ja, also ganz spannend. Aber da vielleicht nochmal nachgefragt, die Einstiegshürde zum damaligen Zeitpunkt, heute würde man es vielleicht ein bisschen anders sehen. Der Podcast-Markt hat sich ja auch rasant weiterentwickelt. Aber gerade diese bewusste Entscheidung auf Audio-only erstmal, weil die Einstiegshürde einfach geringer ist?
Genau. Also wir sind zwar ein großes Unternehmen, aber auch bei uns ist natürlich das Thema Ressourcen und Geld und Budget ist immer ein Thema. Und wir haben mittlerweile tatsächlich auch ein großes Videostudio, wo wir in TV-Qualität produzieren können. Aber wenn wir das machen wollen, brauchen wir halt immer mehrere Leute, die sich eben um Ton, um Licht, um Kamera kümmern. Mhm. Und Audio kann ich im Zweifelsfall allein machen, beziehungsweise du hast eben gesagt, ich bin der Host. Das muss man auch ein bisschen relativieren. Ich bin einer der Hosts. Das war mir auch ganz wichtig, dass das jetzt nicht die One-Man-Show ist, sondern wir machen das mit dem ganzen Team der Pressestelle. Und ich habe eigentlich auch alle Kollegen mittlerweile verhaftet, die anfangs zum Teil da auch ein bisschen skeptisch waren. Aber mittlerweile macht es, glaube ich, auch allen Spaß, da sich selbst vors Mikrofon zu setzen. Und wir können das einfach mit sehr wenig Aufwand und auch sehr schnell machen. Also Beispiel jetzt auch wieder Corona-Pandemie. Da haben wir ungeplant innerhalb von 2 Tagen eine Folge zu Work from Home aus dem Boden gestampft. Das wäre mit Video entweder viel schwieriger geworden, beziehungsweise wäre auch Stichwort Remote natürlich von der Qualität her einfach nicht so gut geworden. Mhm. Ich meine, mittlerweile haben wir alle relativ gute Webcams. Das war aber zumindest mal zu Beginn der Pandemie noch bei weitem nicht so. Ich habe hier auch noch ein schönes Licht hinter meiner Kamera stehen.
Ja.
Aber ein halbwegs gutes Mikrofon haben die meisten Leute. Wobei auch das würde ich sagen, finde ich auch bei Podcasts immer noch am wichtigsten, dass der Ton einfach gut klingt. Lustige Erfahrung, die ich da schon gemacht habe. Wie gesagt, wir machen ja PR, das heißt, wir machen auch Content natürlich für Medien und versuchen natürlich auch unsere Experten und unsere Manager bei Medienpodcasts zu platzieren. Und da hatten wir auch schon mal den Fall, dass mein CEO in einem Podcast zu Gast war, wo er eben vor dem richtigen Mikrofon und dem Mischpult saß und offensichtlich der Journalist auf der anderen Seite mit seinem Headset dran war. Das heißt, da hat der Gast besser geklungen als der Host. Finde ich persönlich als Hörer immer etwas strange.
Ja, aber dann könnt ihr euch und vor allen Dingen du und ihr in der Abteilung bei euch auch auf die Schulter klopfen, dass ihr da offenbar auch ein bisschen was richtig gemacht habt. Wie gesagt, das Rad hat sich weitergedreht. Würde ich jetzt mal so behaupten, ohne da irgendwie überheblich zu sein, wäre das heute nicht mehr anwendet, irgendwie mal ein externes Mikro und vielleicht zumindest mal so ein USB-Mikro an den Rechner, ein externes ranschraubt, hätte ich bald gesagt, dann hat man das nicht verstanden, dass einfach die Tonqualität heute sehr, sehr entscheidend ist und die Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht mehr so viel verzeihen, wie vielleicht noch vor 5 Jahren. Ne? Also ich sage immer, die Zeiten, an denen man am Küchentisch aufnimmt, sind vorbei. Natürlich das iPhone, das kann man alles heutzutage auch noch machen. Die Technik ist besser geworden. Aber wenn wir gerade jetzt, so wie wir jetzt remote aufnehmen, ist schon eine gute Technik-Grundvoraussetzung. Ne?
Das kann funktionieren mit einem schlechten Mikro, aber dann muss es ein Thema sein, was mich irre interessiert oder ein Gast, den ich unbedingt hören will. Und das ist tatsächlich sehr selten der Fall. Also ich habe jetzt auch diese Woche wieder einen amerikanischen Podcast gehört von einer Agentur, mit der wir mal zusammengearbeitet haben. Fand ich inhaltlich super spannend, aber die haben auch alle mit ihren entweder Headsets oder teilweise vielleicht sogar mit dem Mikrofon von der Webcam gesprochen. Wenn mich das Thema und die Leute nicht interessiert hätten, hätte ich da nach 2 Minuten abgeschaltet.
Ja, es ist für mich immer wieder erstaunlich, gerade im Corporate-Kontext und nach all den Jahren, wo Podcasts ja nicht mehr in den Windeln liegen, sondern schon mindestens dem Kleinkindalter entwachsen sind, so ist immer ein bisschen meine Metapher, Podcasts sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mich wundert immer wieder, dass dann an der Tonqualität, also an der Technik gespart wird offenbar. Und sagt, ach, das kriegen wir schon irgendwie so hin oder so. Und wenn du sagst, das sind dann auch noch englischsprachige Formate oder eine Agentur, dann ist es vielleicht manchmal auch gut, sich Rat von einem Experten einzuholen. Und da habe ich jetzt eine super Überleitung für meine Frage. Habt ihr euch denn am Anfang Rat von außen eingeholt oder habt ihr von Anfang an gesagt, wir schaffen das in-house? Du hast dich vielleicht auch belesen, hast dir was angeschaut im Netz. Wie habt ihr das gelöst?
Genau, wir haben das tatsächlich komplett in-house gemacht und machen auch bis heute den Podcast, also diesen Podcast Inside Jonos in Eigenregie. Vielleicht trägt auch ein bisschen dazu bei, ich habe mal Journalismus studiert, habe auch tatsächlich in den USA da einen Schwerpunkt auf Radiojournalismus gelegt, habe auch meine Abschlussarbeit über Vergleich zwischen National Public Radio und dem Deutschlandfunk sowohl geschrieben und habe diese Abschlussarbeit auch tatsächlich als Hörfunkprojekt gemacht.
Cool.
Habe aber damals noch so richtig mit Senkel, also mit dem alten Tonband geschnitten. Das waren noch etwas andere Zeiten und hatte halt diese Affinität. Wollte auch ganz früher mal zum Radio. Muss sagen, bin jetzt angesichts der Entwicklung in der Medienbranche glücklich, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich glaube, das wäre sehr schwer, da heute einen ordentlichen Job zu finden, sowohl wo man gut Geld verdienen kann, als wo man auch Spaß bei der Arbeit hat, wenn man journalistisch arbeiten will, weil ja doch der Dudelfunk jetzt so der Standard ist.
Absolut.
Wir haben dann eben, wie gesagt, auch Kollegen bei uns im weiteren Umfeld, die schon mal beim Radio gearbeitet haben, die Expertise mitgebracht haben. Von daher haben wir das eigentlich komplett selbst gemacht. Dann war eben das Thema natürlich Formatentwicklung. Da war mir wichtig, dass wir eben jetzt nicht einfach mal so loslegen, sondern wir haben angefangen damals, dass wir die ersten 10 Folgen grob vorgeplant haben und eben dann auch die Gäste intern gescout haben. Das war noch am Anfang, glaube ich, komplett erstmal interne Gäste, haben dann aber natürlich schnell auch geschaut, wen können wir aus dem Umfeld rauskriegen, also seien es jetzt Partner von uns, Kunden hatten wir tatsächlich noch nicht, das wäre also auf jeden Fall auch eine Option. Mhm. Aber inzwischen haben wir es auch öfters schon mal geschafft, dass wir auch Experten, mit denen wir direkt gar nichts zu tun haben, zu bekommen. Beispiel war jetzt das Thema 40 Jahre E-Mail in Deutschland letztes Jahr, da hatten wir den Professor Michael Rothart, der damals die erste E-Mail empfangen hat, langjähriger Chef des ECO-Verbandes, also unseres Internetbranchenverbandes. Und das ist natürlich schön, dass wir jetzt da auch entsprechend schon so eine Reputation haben, dass wir diese Gäste auch mal kriegen. Wir hatten auch schon mal jemanden vom Bundeswirtschaftsministerium als Gast. Da ging es um das Gaia-X-Projekt, so ein Cloud-Förderprojekt. Also wir gucken, dass wir so eine gesunde Mischung finden zwischen intern und extern. Und wie gesagt, das kriegen wir jetzt alles komplett über die Pressestelle hin. Wir haben aber auch schon mal durchaus mit externen Partnern zusammengearbeitet. Wir hatten vor einigen Jahren mal ein Formel-1-Team gesponsert und haben gesagt, das ist eigentlich ein guter Aufhänger, um da auch ein Podcast-Format rauszuentwickeln. Und da haben wir mit einer Agentur zusammengearbeitet. Wobei am Ende, muss ich sagen, haben wir auch da sehr viel kreativen Input selbst geliefert. Die hat uns halt das Handling übernommen. Das macht es natürlich einfach. Aber am Ende muss ich natürlich intern auch immer rechtfertigen, was kostet der Spaß und was habe ich am Ende davon. Mhm. Und tatsächlich war dieser Podcast überraschenderweise auch jetzt nicht erfolgreicher als das, was wir hier selbst mit einem deutlich breiteren Fokus machen, was mich persönlich überrascht hat, weil das war eigentlich schon ein sehr spitzes Thema. Mhm. Und dann ist uns da aber leider, da war Corona dann irgendwann vorbei, aber dafür ist uns dann der Ukraine-Krieg leider
Ja, ich habe halt gesagt, irgendwas ist immer. Lass uns noch mal einmal ganz kurz die Nachfrage zum Thema Format. War das für euch von Anfang an so klar? Das ist natürlich immer so das Naheliegendste und das die meisten auch im Corporate-Kontext, dass man da das Interviewformat nimmt und Gäste einlädt. Seid ihr jetzt nur solo unterwegs oder habt ihr dann auch Co-Hosting, also dass ihr zwei Moderatoren seid und einen Gast dazu holt und umgekehrt auch zwei Gäste? Also das war von Anfang an auch so klar, klassisches Format.
Also am Anfang hatten wir immer einen Host und einen oder mehrere Gäste. Also der Regelfall ist immer noch der eine Gast, weil es einfach von der Organisation her einfacher ist. Aber wir hatten sehr früh beispielsweise schon, einen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Da hatten wir zwei oder drei Kolleginnen dabei. Dann hatten wir das Thema Sicherheit. Da hatten wir dann Kollegen zu verschiedenen Aspekten. Mhm. Und tatsächlich, glaube ich, erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben wir angefangen, auch mit Co-Hosts zu arbeiten. Was ich persönlich sehr spannend finde, weil es einfach einem Podcast nochmal eine größere Dynamik gibt.
Ja.
Weil einfach jeder doch so seinen eigenen Blick auf die Dinge hat und man sich dann auch Bälle zuspielen kann. Und das versuche ich jetzt eigentlich auch immer stärker zu machen. Wir haben natürlich ab und zu Podcast-Aufnahmen, wo wir auch irgendwo remote gehen. Da fahren dann nicht unbedingt immer zwei Leute hin, sondern dann macht's einer. Mhm. Aber wenn sie es anbietet, versuchen wir jetzt oft auch, dass wir das eben zu zweit machen. Und wir haben eine große Konferenz seit einigen Jahren. Da machen wir dann immer so eine Summary-Folge. Und da haben wir dann auch mal das ganze Team zusammengebracht, wo dann jeder quasi so seine Highlights berichtet hat. Das war dann aber auch eher jetzt nicht das Interviewformat, sondern haben wir eher so aufgebaut wie so ein klassisches Radio-Feature mit eben eingespielten Beiträgen.
Da frage ich gleich nochmal nachher nach, weil das nämlich nochmal ein ganz eigenes, für sich geschlossenes Format ist. Fand ich übrigens sehr, sehr spannend. Habe ich auch nochmal reingehört. Apropos reinhören. Wir hören jetzt nochmal in euren Podcast Inside IONOS kurz rein.
Achtung, Aufnahme.
Da kann man ja auch mal reinschreiten und sagen, das machen wir jetzt mal nicht so. Wir halten halt bestimmte Dinge mal hier, weil wir darauf was aufbauen wollen.
Ich bin mir sehr sicher, dass das Geld, was im Moment in AI investiert wird, irgendwann zurückgespielt wird. Und es ist ein bisschen vermessen zu erwarten, dass das in den ersten 2 Jahren oder ersten 3 Jahren dieser Technologie passiert. Ganz klar heißt das, dass in Deutschland und Europa weniger Schulen gebaut wird, weniger Autobahnen oder Bahnstrecken vor allen Dingen modernisiert werden.
Viele Leute denken, OpenAI sei eine Firma, aber das ist halt ein religiöser Kult.
Im Moment sieht es schon noch aus, als könnte man das Rennen um Modelle gewinnen.
Wir müssen jetzt was mit KI machen. So, nee, Entschuldigung. Wenn du ein Problem hast, dann können wir drüber reden, wo das reinpasst und so weiter, aber du musst erstmal gar nichts. Ich habe aber einen positiven Spin. Ich kann auch nicht nur negativ.
Ja, spannend. In dem Fall jetzt sehr prominentes Beispiel zum Thema Ionos Summit. Kommen wir dann gleich nochmal. Euren Podcast gibt's ja nun, wie eingangs schon angesprochen, seit März 2020. Ich habe jetzt mal durchgezählt, so Pi mal Daumen, 76 Folgen schon produziert. Also ihr seid schon alte Hasen, würde ich fast sagen, in Sachen Podcasting. Inhaltlich, ich habe mal so ein bisschen geschaut, es ist wirklich ein bunter Mix aus Internetthemen, natürlich Hosting, IT, Digitalisierung, KI, all das, was uns natürlich auch umtreibt. Nimm uns da vielleicht mal mit so thematisch. Wie du eingangs gesagt hast, ihr wollt ja auch mehrere Zielgruppen bedienen. Es ist dann doch ein Spagat, ne?
Genau, wir sind da bewusst breit aufgestellt, weil wir auch sagen, das macht jetzt keinen Sinn, da nochmal spezielle Podcast-Varianten im Moment zu machen. Die müsste man dann tatsächlich bewerben. Und dazu muss man auch sagen, wir sind eine Firma, die ihr Geschäft über das Internet macht. Das heißt, wir verkaufen über unsere Homepage unsere Produkte. Und wenn wir Werbung schalten, schalten wir den natürlich lieber für die Produkte als jetzt für den Podcast, für den indirekten Effekt. Deswegen leben wir schon überwiegend eben von organischem Traffic, den wir kriegen. Da ist aber tatsächlich die Entwicklung ganz interessant. Wir haben natürlich Themen wie jetzt KI. Haben wir die letzten 2 Jahre mindestens 7, 8 Folgen, glaube ich, zu gehabt. Die laufen super gut. Also das merkt man sofort. Da funktioniert dann offenbar auch SEO. Das heißt, das KI als Schlagwort wird einfach genommen.
Das sind so die Trendthemen halt, ne?
Genau. Dann versuchen wir eben wirklich auch so digital-politische Themen zu machen. Ich habe eben Gaia X erwähnt, dieses Förderprojekt. Irgendwelche Sachen wie Quantencomputing, was wir da haben, wo es sehr komplex wird. Wo wir teilweise auch als PR-Leute eben durchaus Herzblut haben, weil wir ja schon alle letztendlich einen journalistischen Hintergrund haben. Und dann haben wir aber auch eben regelmäßig natürlich Produktthemen, wo ich immer sehr skeptisch war und sage, wir machen PR, wir machen keine Werbung. Aber das Verrückte ist, dass tatsächlich Episoden, wo wir über konkrete Produkte reden, oft am besten performen. Das hat natürlich zum Teil damit zu tun, dass die dann auch eher mal auf irgendeiner Landingpage verlinkt werden. Aber das fand ich persönlich einen sehr interessanten Effekt. Deswegen gucken wir halt, dass wir wirklich diesen Mix beibehalten. Also wir wollen jetzt eben nicht die Jonas Verkaufsshow daraus machen, aber natürlich schon informieren, wenn wir was Neues, Spannendes zu berichten haben. Aber gucken halt auch, dass wir eben die Themen, die uns am Herzen liegen, auch rübergebracht bekommen.
Aber nochmal nach der Zielgruppe gefragt, also das ist dann wahrscheinlich wiederum Spagat. Es ist ja eigentlich dann B2C, weil ihr seid ja dann schon klassisch Endkunde so, ne? Aber irgendwie auch ein bisschen B2B so?
Ja, wir haben schon eigentlich nur B2B, weil unsere Kernzielgruppe sind wirklich kleine Unternehmen. Also
okay.
Das heißt, vom Freelancer, du hast es selbst gesagt, du bist bei den Partnern von Strato, was uns natürlich sehr freut. Aber auch typischerweise sind das eben vom Freelancer vielleicht bis 20 Mitarbeiter, ist so der Kernstamm. Und wenn wir dann eben über die Cloud reden, da haben wir natürlich dann auch größere Unternehmen. Wir haben auch so den sogenannten Mid-Market, also mittelgroße Unternehmen und auch immer stärker Public Sector. Also wir hatten letztes Jahr einen großen Deal mit dem IDZ-Bund, wo wir eine Cloud für die Bundesverwaltung aufbauen. Das ist nochmal eine ganz andere Zielgruppe. Und auch da gucken wir eben, dass wir dann eben Gesprächspartner kriegen, wie eben diesen Kollegen aus dem Wirtschaftsministerium.
Hat man nämlich gleich auch ein paar Verbindungspunkte, aber das ist wieder ein anderes Thema, wie man dann vielleicht auch mit den Gästen so ein bisschen dann auch Verbindungen aufbaut und ein paar Kontakte knüpft und sag mal, da sind wir vielleicht, das ist ein guter Übergang, so vom Ablauf her, von der Planung, also vielleicht mal so beispielhaft für eine normale Folge, teilt ihr euch das untereinander auf oder liegt da sehr viel auf deinem Tisch? Der Gast muss erstmal recherchiert werden, erstmal ein Thema braucht ihr den Gast, dann muss der eingeladen werden oder wenn man remote aufnimmt, dann spart man sich auch ein bisschen Aufwand. Skriptet ihr da viel, habt dann vielleicht einen kleinen Fragenkatalog, wie ich immer so. Wie läuft das?
Also, wenn ich nichts anderes zu tun hätte, würde ich gerne meine ganze Zeit mit Podcast verbringen, aber leider ist dem nicht so, sondern in der PR gibt es ja noch einiges anderes zu tun. Nee, deswegen, wie gesagt, haben wir das erstmal auf viele Schultern. Also konkret aktuell sind wir zu viert im Team, die den Podcast machen, verteilt. Und wir haben halt auch intern bestimmte Zuständigkeiten für Themen und in der Regel orientieren wir uns daran. Wir haben eben Kollegen, die kümmern sich um die KMU-Produkte. Und die machen dann eben auch im Zweifelsfall den Podcast zu ihrem Produkt, das sie betreuen. Ich mache halt viele, viele Corporate-Themen, wenn es dann so übergeordnet ist. Und wie eben auch schon gesagt, in der Moderation gucken wir jetzt auch verstärkt, dass wir das oft zusammen machen. Der Ablauf ist so, dass wir erstmal eine grobe Planung machen. Also wir haben meistens schon, ich habe gesagt, wir haben mit 10 Folgen angefangen. In der Regel haben wir so 5 bis 10 Folgen immer schon in der Pipeline geplant. gucken dann eben vom Timing, wer können die entsprechenden Gäste sein. Und das macht dann eben, wie gesagt, der jeweilige PR-Kollege, also meistens auch eben ein Kollege, eine Kollegin einzeln für das Projekt. Führt ein Vorgespräch, klärt ungefähr die Themen ab, nimmt die Kollegen dann oft auch so ein bisschen in den Arm, die Gesprächspartner, weil wie gesagt, jeder wird nicht gleich mit so einem Podcast-Mikrofon warm. Und dann machen wir genau, wie du gesagt hast, eine Fragenliste. Die teilen wir dann auch mit den Gästen, sagen aber auch immer, leg dir das Ding nicht neben das Mikrofon, wenn wir die Aufnahme machen, weil nichts ist schlimmer, als wenn dann irgendwie auswendig gelernte oder abgelesene Antworten kommen, sondern der Charme vom Podcast liegt ja darin, dass man frei spricht. Da haben wir am Anfang auch schon mal, wir hatten, glaube ich, einmal mal eine Folge, da hat der Gesprächspartner sich dann tatsächlich ein Skript geschrieben, aber das hat man halt auch gehört.
Das habe ich auch schon mal erlebt. Das hört sich dann lustig an, ne? Wenn der dann plötzlich seine Antwort vorliest. So, ne? Dann, ja.
Und machen wir dann basierend auf diesem Fragenkatalog, so wie wir jetzt auch, ein lockeres Gespräch, versuchen eben dann auch möglichst mal von dem Katalog abzuweichen und Fragen, die spontan sich ergeben, mit aufzunehmen. Und dann geht es in die Post und da machen wir in der Regel hauptsächlich wo ich auch ein großer Kandidat bin, raus.
Ja. Ist das nochmal sehr viel Aufwand, so zeitlicher Aufwand? Also ich kann immer nur von mir sprechen, das ist nicht ohne, also man muss da mal für Postproduktion, das ist schon nochmal ein ganz schöner Posten.
Ja, aber mit der Erfahrung wird es schneller. Und wir gucken natürlich mittlerweile auch, gibt es jetzt schon mal irgendwelche Tools, die uns unterstützen können? Haben wir bis jetzt für den Schnitt noch nicht gemacht, aber da haben wir halt auch ein Auge drauf. Wir sind eben selbst eine Company, die auch KI-Produkte anbietet. Deswegen haben wir auf das Thema KI natürlich ein ganz großes Auge. Und überlegen, was wir da einsetzen können. Am Anfang war das schon noch sehr aufwendig, aber mittlerweile sind wir, glaube ich, alle da fit. Und tatsächlich macht auch jeweils der Kollege, der im Lead ist für den Podcast, der macht auch den Schnitt. Mhm. Dann schicken wir das Ergebnis je nach Absprache vielleicht auch nochmal einem Gast zur Abnahme, aber eher selten. Was wir aber auf jeden Fall machen, ist, dass wir das immer bei uns im Team teilen und dann nochmal Manöverkritik machen.
Ah, cool.
Und das ist ganz wichtig. Also es gibt auch eigentlich keine Episode, die nach dem ersten Schnitt so bleibt, wie sie ist. Das ist mir wichtig. Ich habe den Spaß ja angefangen und das gilt aber genauso für Pressemitteilungen, die ich schreibe, dass ich auch meinem Team sage, Leute, auch wenn ich ihr Chef bin, wenn ich da Quatsch erzähle, sagt mir das. Und dann korrigieren wir das, weil wir am Ende wollen wir halt das beste Ergebnis haben.
Das finde ich spannend, Andreas. Also das heißt, ihr geht sozusagen in so eine Art, was heißt Rohschnitt? Also es wird einmal geschnitten von dem Verantwortlichen und dann sicherlich nochmal zu dem Interviewgast geschickt, dass der nochmal, der muss ja auch nochmal absegnen, dem muss das ja auch gefallen, aber dass ihr dann intern nochmal drauf hört und dann nochmal schaut, an der Stelle nehmen wir vielleicht nochmal was raus oder es fehlt vielleicht, wenn was fehlt, ist es ein bisschen schwierig, aber ist das so, ja? Mhm.
Genau, wobei jetzt tatsächlich diese redaktionelle Arbeit ist wirklich die Ausnahme, dass wir tatsächlich mal komplett umschieben. Wir haben es schon mal gehabt, das macht aber in der Regel dann auch schon gleich derjenige, der den Podcast verantwortet, dass der mal eine Frage an eine andere Stelle schiebt, wo sie besser reinpasst.
Okay.
Das würde passieren, aber es geht eher tatsächlich auch nochmal um auch technische Glitches. Da ist noch irgendwie ich hau jetzt mal hier bumm auf den Tisch. Ah, ich glaube, man hat es gar nicht gehört.
Doch, ein bisschen, die schwimmen ganz gut ab. Ne?
So der Klassiker. Oder da kannst du noch irgendwie eine halbe Sekunde Pause rausnehmen, solche Sachen und da noch den Versprecher noch mal rausschneiden. Also es ist wirklich so sachliche Manöverkritik. Und ich glaube, dadurch haben wir auch eine relativ gute Qualität. Und wie gesagt, das ist jetzt nichts, was wir mit dem Podcast neu angefangen haben, sondern das gilt eben auch für jede Art von Textproduktion, die wir machen. Auch da gilt bei uns immer mindestens 4, meistens eher 6 oder 8 Augenprinzip, dass wir wirklich da intern uns gegenseitig befruchten.
Sehr, sehr schön. Also sehr professionell. Aber klar, das ist jetzt, das hörte sich jetzt für mich wieder so an, das ist was Neues. Natürlich würde ich so auch immer arbeiten. Da kommt auch eine gewisse journalistische Sorgfaltspflicht einfach dann auch durch. Und wenn man das, wie du sagst, wenn eine Pressemitteilung nochmal jemand gegenliest, warum soll man das bei einem Podcast nicht machen? Beziehungsweise auch im Nachgang vielleicht auch nochmal ehrlich bespricht, wenn was schiefgelaufen ist oder einfach was nicht optimal war, sagen wir mal so. Und das im Team einfach nochmal anspricht und sagt vielleicht beim nächsten Mal, dass man das dann besser machen kann. Und das ist ja ganz normal einfach. Und dann sollte das für den Podcast auch gelten.
Und oft fallen da auch ganz lustige Sachen auf. Hatte ich jetzt gerade vor, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, einer meiner letzten Podcasts, den ich gemacht habe, hat mir dann der Kollege Feedback gegeben, ist super dein Podcast, aber irgendwie nach 10 Minuten ist der zu Ende, aber die Audiodatei läuft noch 8 Minuten länger. Hat sich rausgestellt, im Schnittprogramm hatte ich hinten noch irgendwie
den Markup, dran, den Endmarker,
den ich nicht mehr gesehen habe. Da waren dann 8 Minuten Stille drin. Und durch diesen Check haben wir das dann eben noch vor Veröffentlichung rausbekommen.
Sehr gut. Also 4 oder 6 oder 8 Augen, beziehungsweise Ohren hören mehr als zwei und insofern ist es immer gut, sich da im Team immer wieder auch gegenseitig auszutauschen. Ja, ich habe es vorhin schon angesprochen, Thema Live-Podcast, das ist ja fast schon ein Genre für sich, was auch immer mehr im Kommen ist. Das habt ihr ja vermutlich jetzt mal ja nicht bewusst gemacht, sondern es hat sich einfach dann sicherlich auch ergeben, weil ihr ja auch immer ein großes Event habt, jedes Jahr den Ionos Summit. Und dann habt ihr das Angenehme mit dem Nützlichen wahrscheinlich verbunden, vermute ich mal. Wenn dann schon dort eine Konferenz ist und spannende Speaker eingeladen wurden, ja, warum die dann nicht gleich entweder für den Podcast verhaften, beziehungsweise das gewonnene Interview, die Spur, die dann aufgenommen hat, gleich mitverwerten. Sehe ich das richtig?
Genau. Dieser Summit, den wir einmal im Jahr machen, dieses Jahr wird er übrigens im November sein, sonst war er immer im September, ist wirklich für uns eine super Gelegenheit, einfach sehr viele attraktive, interessante Gäste sowohl aus dem Unternehmen, aber vor allen Dingen auch von außerhalb auf einmal vor die Flinte, vor das Mikrofon zu bekommen. Und überraschenderweise habe ich da auch eigentlich noch nie eine Absage bekommen, wenn wir Gäste angefragt haben. Wir hatten letztes Jahr eher das Problem, dass wir die gar nicht alle unterbekommen haben, weil wir den Tag so verplant hatten. Wir bauen dann je nach Location irgendwo so eine kleine Podcast-Ecke auf, Studio. Das ist im Moment alles noch unscheinbar. Haben wir jetzt tatsächlich auch überlegt, ob wir das vielleicht sogar mal auf einer richtigen Art Bühne machen, mit Publikum auch. Mal schauen, ob wir es dieses Jahr hinkriegen. Oft sind das dann eben Gäste, die auch einen Vortrag gehalten haben. Dadurch ist schon mal so grob das Thema gesetzt. Und das nutzen wir aus und machen dann eben einmal oft diese Interviews als Solo-Folgen. Also typischerweise die klassische Inside Jonas-Folge, würde ich sagen, ist so zwischen 20 und 30 Minuten lang. Diese Solo-Interviews sind dann auch mal kürzer. Wir haben aber eben auch schon ein, zweimal quasi, wie eben gesagt, so ein Feature-Format daraus geschnitten, wo wir einfach quasi die Highlights zusammengefasst haben. Da muss man aber sagen, das ist natürlich einfach nochmal ein Eck mehr Arbeit, weil ich da wirklich wie eine Radioredaktion arbeiten muss. Und das müssen wir einfach in unser Tagesgeschäft auch reinkriegen. Aber
macht Spaß, oder? Das ist doch dann
macht cool. Super Spaß, ja. Aber ich muss halt die Zeit einfach dafür haben.
Ja.
Aber generell muss man sagen, wirklich dieses Thema auf Konferenzen, Podcast aufnehmen, ist einfach ein super Tipp, um eben schnell an viel Content und guten Content zu kommen. Das haben wir auch nicht nur auf unserer eigenen Konferenz gemacht. Eine Kollegin war letztes Jahr auf dem WordCamp Europe, einer großen WordPress-Konferenz, hat da einige Interviews aufgenommen. Und das versuchen wir halt jetzt auch stärker zu machen. Und ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ich sagte ja am Anfang, Idee war, wir müssen eh mit den Experten sprechen, lass uns das doch aufnehmen. Und tatsächlich ist das was wir halt auch verstärkt versuchen, dass wir den Podcast eben nicht nur für sich stehen lassen, sondern dass wir eben aus einem aufgenommenen Podcast wiederum neuen Content produzieren. Das kann ein Blogartikel sein, das kann ein Fachartikel sein, den wir in einer Zeitschrift oder einem Online-Medium anbieten. Das kann eine Pressemitteilung sein, je nachdem, wie spannend es ist. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir diesen Content-Reviews machen und auf jeden Fall natürlich immer das Ganze auch auf Social Media spielen.
Ja, zur Verbreitung kommen wir gleich, aber da nochmal gern der Hinweis zu Folge 9 des Podcasts Flurfunk mit dem Andreas Winkler von Foodwatch. Die machen das nämlich ja nicht genauso, aber ähnlich, der gesagt hat, ja, wenn wir eine Pressemitteilung eh schon geschrieben haben, dazu schon recherchiert haben, dann können wir daraus einen Podcast machen. Du hast es eben umgekehrt eben erzählt. Daran sehen wir, es ist einfach ein Content-Mix, es ist ein Content-Recycling, was man ja da bietet. Und der Podcast ist einfach ein weiterer Ausspielkanal und bietet tolle Möglichkeiten. In dem Fall habt ihr den Gast, habt den Podcast und sagt, ja, wenn der schon ein paar Kernaussagen, ziehen wir raus, machen daraus eine knackige Pressemitteilung. Was gibt's Besseres, ne?
Genau, dann habe ich immer schon abgestimmte Zitate, die ich auch verwenden kann, was ja auch in Unternehmen oft ein Thema ist. Das, was eben vor dem Mikrofon gesagt wurde und da freigegeben worden ist, kann ich natürlich auch jederzeit weiterverwenden. Mhm. Macht das Leben oft einfacher. Das gilt im Übrigen aber genauso, wenn wir eben mal eben Experten bei externen Podcasts platzieren. Auch da haben wir dann natürlich den Content, der von unseren Mitarbeitern kommt, den wir dann auch weiterverwenden können.
Völlig, völlig normal. Also das spielt alles Hand in Hand irgendwie. Aber jetzt zu unserer letzten Rubrik.
Mach mal lauter.
Diese Rubrik heißt wie immer Mach mal lauter. Und da geht es natürlich um Tipps und Tricks, um eure Learnings, vielleicht auch Stolpersteine, Herausforderungen, wie man heute Neudeutsch sagt. Aber sag mal, Andreas, vielleicht kannst du erst mal erklären, wie und wo wird euer Podcast denn verbreitet? Gibt es bei euch, welche Ausspielkanäle nutzt ihr?
Wir nutzen eigentlich alle gängigen Ausspielkanäle. Das heißt, der Klassiker ist natürlich der RSS-Feed. Wir arbeiten seit Beginn des Podcasts mit Podigee zusammen. Ist ja der, glaube ich, der größte deutsche Podcast-Hoster. weil die einfach ein Interface haben, wo ich mir keine großen Gedanken machen muss. Ich kann da meine Podcast-Episoden reinwerfen, ich kann meine Bilder, meinen Infotext reinwerfen und bekomme dann das raus. Krieg eine relativ schöne Blogseite, die ich auch noch selbst gestalten kann. Und das ist für uns tatsächlich auch immer noch der wichtigste Ausspielkanal. Und Podigy wiederum ermöglicht dann auch andere Dienste wie Spotify, wie Apple anzubinden. Wobei, wie gesagt, die spielen für uns eine untergeordnete Rolle. Also Apple Podcast, muss ich sagen, ganz, ganz wenig in Deutschland.
Erstaunlich.
Und Spotify ein bisschen mehr. Mhm. Was wir auch machen, ist die Podcasts allerdings eben mit Standbild auf YouTube auszuspielen. Auch das bietet Podigy jetzt als Standardfeature an. Und da gibt es teilweise ganz interessante Effekte, dass ich habe da noch nicht das Geheimnis entschlüsselt, woran es liegt, aber bestimmte Episoden laufen auf YouTube super. Die sind in den normalen Audiokanälen weniger gehört und manchmal ist es andersrum. Und manche haben auch einen Spike auf Spotify. Da ist irgendwie, sind wir jetzt seit einem Jahr dran und versuchen, die Magic Source zu finden. Aber ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, nehmt alle Kanäle mit, die ihr kriegen könnt. Und eben eigentlich, ich glaube, alle gängigen Podcast-Hoster bieten halt die Möglichkeit, anders auszuspielen oder eben auch solche Tools wie Podlove, mit denen ich meinen Podcast ja selbst hosten kann.
Ja, nochmal kurzer Sidekick zu YouTube. Ich mache das auch jetzt seit einigen Monaten, einfach, dass ich gesagt, okay, das ist halt noch ein Ausspielkanal mehr und einfach durch dieses tolle Feature von Podigy, dass das automatisch passiert, also dass eben die Datei, der Feed letztendlich dann auch auf YouTube automatisch hochgeladen werden. Ich habe dann halt dann nur ein Standbild, das kann ich noch ein bisschen selber verfeinern, auch noch hochladen, aber ich muss es nicht selber tun. Und den Effekt, den du beobachtet hast, habe ich auch, dass ich sage, wieso läuft jetzt diese Folge auf YouTube so super, obwohl sie über Audio, über Spotify und Co. nicht so gut lief und umgekehrt. Ich glaube, das liegt unter anderem auch daran, dass die komplett unterschiedliche Algorithmen haben. YouTube unterliegt ja komplett anderen Spielregeln, sind ja eigentlich auch eher Konkurrenten, Spotify und YouTube. Und man steigt nicht so richtig hinter. Und ich habe eher gehört, bei YouTube dauert es länger. Ne? Also je mehr Folgen ihr bei YouTube hochladet, desto langfristiger ist der Erfolg. Also der stellt sich später ein, aber er kommt irgendwann und dann ist es auch nachhaltig. Bei Spotify ist es ja eher so, dass sofort gehört wird und du den Peak hast und der dann abfällt. Ne? Und bei YouTube ist es fast ein bisschen umgekehrt, dass es länger dauert, aber dann einfach auch, sagen wir mal, nach 6 Monaten plötzlich noch ein Peak kommen kann, mit dem man gar nicht mehr gerechnet hätte.
Genau, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, weil du gefragt hast nach den Tipps und wie kriege ich das im Unternehmen umgesetzt, dass man auch den Entscheidern erklärt, ich muss nicht nach 2 Tagen 5.000 Aufrufe haben, sondern oft ist es wirklich der Longtail, das heißt so ein Podcast, der lebt weiter. Wenn ich natürlich ein aktuelles Thema habe, wenn ich jetzt die Bundestagswahl kommentieren will, ist das wahrscheinlich in 4 Wochen nicht mehr interessant. Aber wenn ich jetzt über ein Cloud-Thema rede, dass es auch in 2 Jahren noch gibt, ist es sehr wahrscheinlich, wenn ich halbwegs an meinen SEO-Daten gearbeitet habe, dass der Podcast auch im Longtail gehört wird. Und da sehen wir auch, dass tatsächlich noch auch unsere allererste Folge, da ging es um die Rechenzentren, da hat sich seitdem vieles getan, aber auch die erste Folge wird heute immer noch gehört. Das sind dann keine 10 Aufrufe mehr die Woche, aber einzelne kommen da immer noch dazu. Und da muss man oft auch einfach diesen langen Atem beweisen.
Ja, und weil du die sozusagen, wie man das intern verkauft, gerade ansprachst, wie sind so die Abrufzahlen oder generell vielleicht, wenn du was zur Resonanz sagen kannst und inwieweit muss man da vielleicht auch immer wieder Überzeugungsarbeit gegenüber den Entscheidern und Entscheiderinnen leisten?
Im Moment können wir da wunderbar weitermachen. Die Zahlen sind jetzt natürlich nicht wie bei einem großen Promi-Podcast. Also wir haben im Durchschnitt, würde ich sagen, mittlere dreistellige Abrufzahlen. Wir haben aber auch Podcasts, die sind schon im hohen vierstelligen Bereich. Die 5-stelligen haben wir noch nicht geknackt, da arbeiten wir aber auch dran. Und ich glaube, für einen Corporate-Podcast ist das aber durchaus auch okay. Und ich habe auch mit Podcastern aus großen Medienhäusern gesprochen. Da war ich überrascht, wie niedrig deren Zahlen teilweise waren. Also da müssen wir uns auch, glaube ich, gar nicht als Corporate Podcaster verstecken. Ich meine, so Zahlen sind ja immer ein gut gehütetes Geheimnis. Mal abgesehen eben von diesen Promi-Podcasts, die auch entsprechend beworben werden, ist, glaube ich, viel so auf dem niedrigen Rahmen. Aber wir haben halt unsere Nische und unsere Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Und da ist es einfach wichtig anzukommen. Und natürlich für mich als PR-Mensch kommt noch eine weitere Zielgruppe dazu. Wir haben natürlich auch Journalisten, die das Thema hören, die einen Podcast hören und dann eventuell ein Thema aufgreifen und so auch in die Berichterstattung bringen. Das ist also ein weiterer Aspekt, wenn ich jetzt aus der Unternehmenskommunikation denke. Auch da Stichwort Multiplikatoren, die ich darüber auch erreichen kann. Wichtig ist, ich sollte nicht nur auf die nackte Abrufzahl drauf gucken.
Absolut, das ist einfach komplex. Der Podcast ist einfach eingebettet in ein Gesamtsystem und man sollte nicht nur auf die einzelnen Zahlen schauen und das, was du am Anfang gesagt hast, es ist einfach ein Marathon. Man sollte dem Projekt sicherlich auch, ich sage immer zu meinen Kundinnen, mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein Jahr Minimum geben, um überhaupt erstmal Zahlen zu haben und dann zu schauen, machen wir weiter, inwieweit machen wir weiter und ihr seid jetzt schon 5 Jahre am Start. Also ich denke mal, da kann man auch wirklich von einem nachhaltigen Format sprechen. Ne?
Auf jeden Fall. Also anderer lustiger Aspekt, wir sind ja jetzt, haben wir auch drüber gesprochen, seit 2 Jahren börsennotiert als Jonos, haben eben auch eine entsprechende Seite für die Jonos Group und sprechen jetzt auch Analysten als neue Zielgruppe an. Und auch da gab es also deutlich schon Interesse an unseren Podcasts, sodass wir die jetzt oft auch, je nach Thema, wenn sie es anbietet, auch dort beispielsweise verlinken und auch mit dieser Zielgruppe teilen.
Andreas, ganz toll, auch welche Learnings du hier für unsere Hörerinnen und Hörer teilst. Meine letzte Frage ist noch, eingangs hast du ja erwähnt, dass ihr mal starten wolltet für ein internes Format. Das ist dann aus welchem Grund auch immer wieder verworfen worden oder irgendwie liegen geblieben. Dann habt ihr anderweitig angefangen. Zahlt dieses Format, auch wenn es wahrscheinlich ja schwer messbar ist, in irgendeiner Form auch auf eure interne Kommunikation ein, weil ihr seid ein großes Unternehmen, ich glaube, Pi mal Daumen, 4000 Mitarbeitende. Da sind ja auch viele Menschen bei, die euren Podcast möglicherweise ebenfalls hören aus der eigenen Mitarbeiterschaft. Glaubst du, dass das auch so ein Stück weit darauf einzahlen kann, weil natürlich auch viele Mitarbeitende aus eurem Unternehmen im Podcast zu Wort kommen und da natürlich auch eine Wertschätzung erfahren wird, auch wenn das jetzt nicht das vordergründige Ziel des Podcasts ist?
Mit Sicherheit, das ist eben der Punkt bei so einem großen Unternehmen, da kennt nicht mehr jeder jeden und es weiß auch nicht jeder, was irgendeine andere Abteilung macht. Und da ist das auf jeden Fall eine super Chance, auch einfach andere Kollegen, andere Teams, andere Arbeitsbereiche vorzustellen. Und wie du sagst, wir haben jetzt leider keine genauen Zahlen, wie viele interne, wie viele externe Hörer wir haben. Aber wir sind auch mit den Kollegen von der internen Kommunikation regelmäßig im Gespräch, wie wir das noch stärker pushen können. Auf jeden Fall, wenn wir eine interessante Podcast-Folge haben, packen wir die natürlich auch in die interne Kommunikation, in unser Intranet, um auch da noch die Hörer zu gewinnen. Und eben, haben wir eben kurz drüber gesprochen, wir leben halt im Wesentlichen von der organischen Verbreitung. Deswegen sind für uns die Mitarbeiter natürlich auch ein wichtiger Multiplikator, um wiederum den Podcast über ihre Kontakte und ihre Social Networks auch in die Masse zu tragen. Und ich glaube, das weiß auch jeder, der Social Media macht. Das ist oft ein großes Problem und schwierig, Mitarbeiter zu motivieren, Unternehmensinhalte zu teilen. Aber das ist vielleicht bei so einem Podcast mit einem interessanten Thema und einem interessanten Gast noch einfacher als mit einem nackten Post, den ich nur habe.
Absolut. Kann ich nur zustimmen. Und da ist vielleicht auch die Identifikation dann wieder ein bisschen mehr, weil man sagt, oh ja, das Thema würde mich auch privat interessieren. Ja, auch wenn ich jetzt hier angestellt bin, ist es nicht so aufoktroyiert, ne, sondern hör dir das mal an, sondern sagen, nee, das interessiert mich auch privat. Und dann leite ich es vielleicht auch gerne weiter. Andreas, jetzt haben wir ganz tollen einmal Parforce-Ritt durch euren Podcast Inside Ionos gemacht. Haben wir noch was?
Nö, ich glaube, das war wirklich eine schöne Runde. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere Flurfunkhörer jetzt auch mal auf Inside Jonas aufmerksam wird und mal reinhört und vielleicht auch sogar auf den Abonnieren-Knopf drückt.
Genau, dann hast du mir meine Abmoderation schön eben abgenommen. Das muss ich jetzt gar nicht mehr machen. Also Leute, bleibt dran, bleibt gespannt. Es geht weiter mit vielen Expertinnen und Experten wie Andreas Maurer, Head of Public Relations von Ionos. Und ich wünsche euch ja nicht nur bei Ionos, sondern auch für euren Podcast alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du zu Gast warst.
Vielen Dank und nochmal danke für die Einladung.